RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 21 Uhr mit Josephine Grützmacher. Guten Abend. Im Prozess um den Angriff auf einen jüdischen Studenten in Berlin ist der Angeklagte zu 3 Jahren Haft verurteilt worden. Das Amtsgericht Tiergarten hat den Kommilitonen des Opfers der gefährlichen Körperverletzung schuldig gesprochen. Markus Laton, RBB 24.
Der Beschuldigte hatte im Februar 2024 seinen damaligen Mitstudenten vor einer Berliner Bar ins Gesicht geschlagen und getreten. Das Opfer erlitt Frakturen im Gesicht und potenziell lebensgefährliche Verletzungen, die ihm bis heute zu schaffen machen. Der vorsitzende Richter begründete das Urteil zum einen mit der Brutalität der Attacke und zum anderen mit deren Motivation. Der Geschädigte sei Opfer einer Straftat geworden, weil er Jude sei und weil er sich gegen antisemitische Propaganda eingesetzt habe.
Die Senatsinnenverwaltung will ein Messer- und Waffenverbot in allen öffentlichen Verkehrsmitteln erlassen. Das hat eine Sprecherin dem RBB bestätigt. Innensenatorin Spranger hat über ein solches Verbot heute bei einem Treffen mit Bahn, BVG, Polizei und Bundespolizei gesprochen. Ab wann genau das Verbot gelten wird, ist noch unklar. Russland hat wieder davor gewarnt, dass Deutschland Taurus-Marschflugkörper an die Ukraine liefert. Außenamtssprecherin Sacharowa sagte, jeder Angriff mit diesen Raketen auf russische Ziele werde als direkte Beteiligung Deutschlands an den Kampfhandlungen aufgefasst. Am Wochenende hatte der voraussichtlich neue Bundeskanzler Merz die Taurus-Lieferung an die Ukraine in Aussicht gestellt. Eine Seilbahn mit Touristen ist südlich von Neapel bei einem Unwetter in die Tiefe gestürzt. 4 Menschen kamen dabei nach Behördenangaben ums Leben, eine Person sei verletzt worden, zahlreiche Rettungskräfte seien im Einsatz, hieß es. Die Eisbären Berlin spielen derzeit gegen die Kölner Haie. Es ist das erste Spiel der Finalserie um die deutsche Eishockeymeisterschaft. Aus der Arena am Ostbahnhof, Carsten Steinmetz.
40 Minuten gespielt. Hier ist gerade noch Pause nach dem zweiten Drittel und das Spiel bleibt spannend. Knapp mit 2:1 führen die Eisbären Berlin gegen die Kölner Haie. Die Haie machten es gut zu Beginn des zweiten Drittels, schnappten sich den Puck hinter dem Tor der Berliner und trafen durch Alex Grenier zum 1:1. Danach Köln am Drücker, aber die Eisbären mit dem Treffer. Corbinian Geibel, der junge Verteidiger, traf aus der Distanz und die Eisbären führen dadurch 2:1 nach 40 Minuten, 20 Minuten noch zu spielen in diesem ersten Finale.
Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter? In der Nacht im Osten gering bewölkt, sonst wolkig, aber meist trocken. Die Temperaturen sinken auf 15 bis 9 Grad. Aktuell in Berlin waren sie 17 Grad, in Guben 26 Grad. Morgen zunächst sonnig, ab dem Mittag einzelne Schauer und Gewitter bei maximal 12 bis 20 Grad. Die Zeit, es ist 21.03 Uhr.
Mitreden. Deutschland diskutiert.
Ja, willkommen zurück hier bei Mitreden live auf allen ARD-Infowellen. Ich bin Nina Zimmermann und wir sprechen heute über künstliche Intelligenz, was sie kann und wo man Grenzen ziehen sollte, muss oder ob man noch mehr Gas geben sollte. Rufen Sie gerne an unter der 08000 44 1777. Es kommen bestimmt auch Tech-Fremdwörter vor, aber die klären wir dann gerne auf. Und wir sagen, heute sind die Fragen von allen willkommen, die das künstliche Intelligenz wirklich im Alltag schon ganz tief implementiert haben, aber auch Menschen, die damit aus ganz bewussten Gründen gar nichts zu tun haben. Seien Sie herzlich eingeladen unter der 08000 44 1777 oder wenn Sie am Computer sitzen, dann schauen Sie gerne auf den YouTube-Kanal der Tagesschau. Da laufen wir mit Mitreden, nämlich in der Live-Sektion gerade. Mit dabei sind heute Abend als Gäste Professor Dr. Christian Kersting, KI-Forscher an der TU Darmstadt. Er war früher am bekannten MIT in den USA. Heute leitet er das Artificial Intelligence Machine Learning Lab und das ist ein ganz zentraler Bestandteil der KI-Forschung in Deutschland. Und wenn ich die letzte Dreiviertelstunde mal zusammenfasse, er rät auch mehr zur German-Freude statt der berühmten German-Angst, die uns oft leitet. Und Sie sehen und hören Mina Saizé, sie ist KI-Expertin, Gründerin von Fairtech, bewegt sich auch zwischen Firmen und aber auch der Idee, eine Digitalisierung zu haben, die neu gedacht werden muss, gerechter sein muss. So hat sie auch ihr Buch genannt, Fair Tech, Digitalisierung, Neudenken für eine gerechte Gesellschaft. Und Max von Malotki hören und sehen Sie, Moderator beim WDR im normalen Leben und KI-Podcaster. Heute ist die neue Folge von Die Entdeckung des 21. Jahrhunderts herausgekommen. Wie ist denn Ihre Haltung zur KI? Finden Sie es gruselig oder sehr, sehr hilfreich? 0800 44 1777. Würden Sie einem KI-Richter zum Beispiel gerne die Entscheidungsgewalt geben über einen Fall? Oder haben Sie schon mit einem Chatbot gesprochen und haben es so gar nicht gemerkt, dass das gar kein Mensch war? Vielleicht war der auch viel höflicher und daran ist es erst aufgefallen. 0800 44 1777. Ich habe es in der vergangenen halben Stunde gesagt, Deutschland soll ja eine KI-Nation werden. In Berlin hat die Regierung gerade den Versuch, sich zu finden. Über 140 Seiten gibt es als Koalitionsvertrag zwischen Union und SPD. Und das Thema künstliche Intelligenz taucht immer wieder auf. Und dann heißt es darin zum Beispiel, wir etablieren Deutschland als KI-Nation. Das bedeutet massive Investitionen in die Cloud- und KI-Infrastruktur. KI soll im Gesundheitswesen eine größere Rolle spielen, kann man lesen. Bei der Inklusion, in der Bildung. Union und SPD setzen im Koalitionsvertrag auf Sprunginnovation, so steht es drin. Das sind bahnbrechende Neuerungen, die unser Leben grundlegend verbessern könnten. Und dann steht da, Deutschland soll ein Rechenzentrumstandort werden. Also Herr Kersting ist bei uns. Schwarz-Rot, das heißt, das Thema KI buchstäblich auf dem Zettel. Das ist doch erstmal auch wahrscheinlich gut für jemanden, der in der KI sich weiterentwickelt und arbeitet.
Es stand auch schon in der letzten Bundesregierung auf dem Zettel und in der Regierung davor auch. Ich hoffe, dass sie es jetzt endlich mal machen. Und ich glaube, ja, wir müssen investieren und wir müssen nicht nur einzelne Sektoren herausgreifen, weil alle Sektoren können von KI profitieren, wenn wir es richtig machen, wenn wir es verantwortungsvoll umsetzen. Aber wir müssen in die Infrastruktur investieren und mit Infrastruktur heißt es insbesondere, meinetwegen in die Cloud oder in Zentren oder eben sogar in Hochleistungsrechner. Denn diese Modelle, darum geht es mir. Es geht mir nicht darum, also wir wollen auch eigene Modelle trainieren. Ich glaube, das ist extrem wichtig, dass Europa sich souverän macht. Aber ich glaube, es geht auch darum, dass unsere Wertvorstellungen, und dann können wir lange darüber reden, was sind Wertvorstellungen und wie definiert man das genau, aber wir müssen doch mitreden können. Und wenn wir was geändert haben wollen, dann muss man irgendwie das umsetzen können. Und aktuell können wir einfach nur Zaungast sein und das wäre nicht gut. Und jetzt will ich nur dazu aber noch eine Lanze brechen, denn zum Beispiel mit Björn Ommer aus München haben wir sicherlich einen, der die Bildgenerierung so stark geprägt hat. Also wenn Sie aktuell ein KI-Bild generieren lassen, ist das wahrscheinlich auf einem Algorithmus, der im Wesentlichen auf Björn Ommer zurückgeht. Mit Black Forest Lab haben wir eine Firma, die sogar bei Croc mit eingebaut war mit Aleph Alpha. Und ich muss dazu sagen, ich bin Seed Investor bei Aleph Alpha, haben wir zumindest jemanden, der das Thema bei der KI und in der Verwaltung vorantreibt. Also ich glaube, wir haben einige tolle Firmen. Nochmal, lasst uns die doch in den Vordergrund ein bisschen stellen und nicht nur die Sorge. Denn die Sorge, da bin ich mir ganz sicher, die werden wir nie ganz verlieren. Die werden wir schon immer mitnehmen.
Frau Saizé ist bei uns. Als KI-Beraterin hat sie auch mit Firmen zu tun, hat sich auch diesen Koalitionsvertrag angeschaut. Jetzt nehmen wir erstmal die Abfahrt Koalitionsvertrag. Wie gefällt denn Ihnen, wie sich die Regierung präsentiert? Und jetzt hat der Kersten ja schon ein bisschen Wasser in den Wein gegossen, hat gesagt, naja, das stand ja auch schon bei den zwei davor drin. Wie viel Zuversicht haben Sie, dass wir eine KI-Nation jetzt werden unter Schwarz-Rot?
Ich finde den Ansatz gut, aber ich spüre die Aufbruchsstimmung nicht. Einfach aufgrund dessen, dass es Dinge sind, die Frankreich schon Jahre im Voraus umgesetzt hat. Und deswegen konnte ich nicht viel Neues aus dem Koalitionsvertrag hervorlesen. Und es geht dann vor allem um die Umsetzung. Und das ist genau das, was uns hier in Deutschland nicht gelingt. Aleph Alpha ist auch ein großartiges Beispiel. Wir haben es als große Erfolgsgeschichte gefeiert, weil 500 Millionen darin investiert worden sind. Und wenn wir uns das im internationalen Vergleich anschauen, ist das leider ein Kleckerbetrag für so ein ambitioniertes Unternehmen, das sich solch einer Herausforderung stellt, weil wir die entsprechende Rechenleistung brauchen. Und das ist teuer, denn wir sprechen immer wieder von der Cloud. Und in der Cloud ist es günstig, Daten abzulegen und zu speichern. Was uns aber teuer zu stehen kommt, ist die Leistung, diese Daten zu verarbeiten und daraus diese KI-Modelle zu trainieren. Und deswegen müssen wir viel mehr Geld in die Hand nehmen, aber gleichzeitig auch mehr Risiko und Mut. Und dafür müssen wir KI-Unternehmer in Deutschland entlasten.
Haben wir denn die Basics dafür? Also wir haben jetzt gerade ja schon von den Kerstin gehört. Also es gibt Sachen, die wir täglich benutzen und da ist dann auch deutsches Know-how verbaut. Aber Frau Saisi, ist es so, dass wir das ausbilden, dass Menschen die Ausbildung haben und dann ins Ausland gehen? Oder haben wir grundsätzlich auch erstmal einen Nachholbedarf, dass die Menschen hier gut ausgebildet werden für eine KI-Welt?
Deutschland ist ein Billiglohnland für Tech-Talente. Das muss man leider so sagen. Und da muss ich auch sehr hart mit den deutschen Unternehmen ins Gericht verfahren. Wenn wir uns die Schweiz anschauen, Großbritannien, die USA oder Israel, bieten diese viel attraktivere Bedingungen an. Und die grundlegende Frage, die wir uns stellen müssen, ist, wie können wir diese KI-Forscher, diese KI-Talente und auch KI-Unternehmer in Deutschland halten, damit wir einen attraktiven Standort bieten können. Und das tun wir aktuell nicht, da wir nicht die entsprechenden steuerlichen Anreizmodelle haben, nicht das entsprechende Risikokapital zur Verfügung stellen können und die Talente ausbilden. Und wenn die Unternehmen expandieren wollen, noch erfolgreicher werden wollen, dann ist der nächste Schritt tatsächlich meistens die USA.
Herr Kersting, auch so Ihre Erfahrung, also Sie bilden ja auch Studierende aus, die dann schnell ins Ausland verschwinden mit Ihrem Know-how, das Sie ihnen beigebracht haben?
Also einige bleiben, aber es ist manchmal schwierig, weil es auch darum geht, wenn man skaliert, muss man dann in Deutschland nochmal extra Steuern bezahlen, die man im Ausland nicht bezahlen müsste. Ich glaube, da müssen wir wirklich was ändern. Aber ich kann auch feststellen, dass ganz viele Leute gerade Deutschland und Europa was zurückgeben wollen. Aber das wird nicht einfach gemacht, wenn die Infrastruktur nicht entsprechend ist. Und jetzt wird gerade ganz viel darüber diskutiert, können wir nicht tolle Leute aus Amerika zurückholen, auch von den Universitäten. Und ja, wir sollen das probieren, bitteschön. Aber da müssen wir uns auch ehrlich machen, wenn wir die Leute herholen und das Paradies versprechen, dann sollte auch ein bisschen grüne Wiese geboten werden. Und da mache ich mir Sorgen, wenn ich aus Ministerien höre, man müsste vielleicht mal ein bisschen mehr Geld verdienen. Dann wurde mir gesagt, Sie sehen doch, was in Amerika dadurch passiert ist. Wir haben Trump. Also das ist doch nicht eine Antwort darauf, wenn ich sage, ich versuche Deutschland mit voranzubringen, zu sagen, ja, über das Geld geht's nicht. Also ich glaube, wir müssen uns alle mal endlich klar machen, dass KI nicht eine Spielerei ist, sondern einfach die Zukunft zusammen mit vielen, vielen anderen Themen. Also es ist nicht KI versus Medizin versus was auch immer, sondern man muss es immer mitdenken. Und dann können wir das schaffen. Aber ich glaube auch, da würde ich Frau Saizé zustimmen, wir müssen vom Entwicklungsland irgendwie dahin kommen, dass wir zu der grünen Wiese werden. Und das können wir. Und das kann schnell gehen. Deswegen bin ich froh, dass was gemacht werden soll. Die Gigafactory, ich finde es eine tolle Sache. Aber ich hoffe, es passiert auch. Und am Ende nicht wieder, wir haben kein Geld.
Bevor wir gleich einen weiteren Blick in die Zukunft werfen, Max von Malotki hat beim Begriff Gigafactory gerade genickt. Das konnte ich sehen, weil ich auch einen Blick auf den YouTube-Kanal der Tagesschau habe, wo wir laufen. Wie wichtig sind diese Entwicklungen, was da einfach auch an, ja, auch an Versprechen, wir werden Rechenzentren im Osten aufbauen. Wie wichtig ist das auch, quasi diese Hardware erstmal zu setzen in Deutschland?
Ich finde das insofern spannend. Also ich habe aufgehorcht, als es diese EU-Geschichte gab mit den 200 Milliarden und da stecken diese Gigafactories ja drin, von denen es, korrigiert mich die anderen, wenn ich falsch liege, ich glaube 4 geben soll in Europa.
Kannst du uns sagen, was eine Gigafactory jetzt sein wird für alle, die das noch nicht so mitbekommen haben?
Ich nehme mal an, dass es, Herr Kersting wird das genauer wissen, was dann da drin stecken soll. Es ist ein kleiner Abschnitt auch im Koalitionsvertrag, den ich hier vor mir habe, in Zeile 2194. Ich bin auch gespannt, was das sein soll. Ich frage mich auch, ob wir sowas kriegen und was das bringt und ist das angesichts dieser Beträge was Großes. Weil Herr Kersting ist immer sehr diplomatisch jetzt und sagt dann immer, es wäre schön, wenn. Wie wichtig ist sowas? Das würde ich gerne mal wissen wollen, Herr Kersting, weil ich lese das ja auch nur hier als Zeile und denke dann so, ja, klingt nach viel Geld für mich, meine, alles über 100 Milliarden ist ohnehin unvorstellbar. Was sagen Sie dann? Sagen Sie so, das ist der Anfang, aber das kann es noch gar nicht sein? Oder was sagen Sie?
Also jetzt müssen wir mal, also eine Gigafactory, das ist eine Idee aus der Europäischen Kommission. Man sagt, 2, 3 bis 5 Milliarden Euro über, ich behaupte jetzt mal 10 Jahre oder irgendwie sowas. Also es ist dann am Ende nicht das große Geld pro Jahr, aber es soll halt zum Großteil in, und dann wird so eine Nummer von 100.000 GPUs in den Raum geworfen. Das sind so die Größenordnungen, wo auch gerade Colossus, aber jetzt Colossus als Rechenzentrum, Rechenmaschine von Elon Musk, so ungefähr dieselbe Größenordnung noch aktuell, der wird dann nochmal größer werden. Also insofern glaube ich, ist das Signal richtig und es kam zur richtigen Zeit, weil wir Stargate gehört aus Amerika, dass wir noch mehr investieren wollen, noch mehr Hardware, und ich glaube, wir müssen mal gegenhalten. Auf lange Sicht, glaube ich, wird Hardware nicht das Entscheidende sein, denn wir sehen ja alle, was wir mit unserem menschlichen Gehirn so hinbekommen können, und das muss das Ziel in der Forschung sein, energetisch KI, Hochleistungs-KI energetisch niedrig zu bekommen. Und daran forschen wir zum Beispiel. Aber es geht um 100.000 GPUs. So, was es von der Rechtsform bedeutet und solche Details, das sind Sachen, die geklärt werden sollen. Nach aktueller Lesart sollen Firmen aber im Lead sein. Also es soll die Industrie voranbringen. Und ich glaube, das hilft Deutschland, weil viele Mittelständler Angst haben zu investieren in die Hardware, weil das hohe Kosten sind. Und wenn wir das wegnehmen, glaube ich, kann viel passieren.
Wir versprechen ja Mitreden, Deutschland diskutiert, immer auch einen Platz für unsere Hörerinnen und Hörer zu haben. Vielleicht, Herr Kersten, können Sie ganz kurz noch einmal, weil die Frage hier auch im Chat aufkommt, wie viel Energie wird eigentlich benötigt für solche komplexen Anlagen, um die fahren zu können? Haben die dann eigene Kraftwerke oder lutschen die am eigenen allgemeinen Stromnetz? Weil Sie haben auch gerade gesagt, das ist ja in der Tat ein Faktor, die Energie, die KI frisst.
Ja, also es ist schwierig zu messen im Sinne von, wie es generell schwierig ist, den Energieverbrauch von Nationen zu messen, weil wir dafür einfach nicht genügend Sensoren oder nicht die richtigen Sensoren haben. Es gibt Untersuchungen, die das Trainieren von einzelnen Modellen auch verschiedener Größenordnungen versucht haben zu messen. Das kann man machen. Und da kommen dann unterschiedliche Größenordnungen raus. Aber manchmal kann man sagen, es ist vielleicht sowas wie 10.000, der Stromverbrauch von 10.000 US-Amerikaner in einem Jahr zum Trainieren von einem großen Modell. Und jetzt können wir anfangen. Ist das viel? Ja. Kann man sagen, ist es wenig? Ja, denn wir würden ja jetzt auch nicht sagen, wir wollen nicht um 10.000 US-Amerikaner die Bevölkerung wachsen lassen. Also das sind dann Abwägungen, die man sicherlich auch nicht die Tech-Industrie, sondern eben die Politiker, die Gesellschaft treffen muss. Wollen wir das nicht? Das CERN, wo tolle Entwicklungen entstehen, verbraucht aktuell mehr Energie. Aber wir sehen, dass US-amerikanische Firmen wie Microsoft anfangen, in Atomkraftwerke wieder zu investieren. Das sollte uns was sagen. Und Macron hatte jetzt beim AI Action Summit gesagt, plug, baby, plug. Also kommt mal alles schön nach Frankreich. Und wir haben mehr Energie als genug und wir können hier alles trainieren. Und das fand ich ein bisschen, ich glaube, ich weiß, warum er es gesagt hat, ist aber zynisch, wenn wir an die Diskussion uns erinnern, französische Atomkraftwerke nicht genügend Wasser in den Flüssen zur Kühlung. Also da muss man dann gucken, aber deswegen gehört das alles miteinander zusammen. Es ist nicht kostenlos und die Energie ist sicherlich ein Ding und deswegen glaube ich, für öffentliche Modelle, die der Öffentlichkeit zugutekommen, mag es ein gutes Invest sein, aber warum soll ich die Energie für privatwirtschaftliche Modelle nur geben? Wahrscheinlich braucht man eine Kombo aus beiden.
Sie haben auch einmal dieses Stichwort gesagt, Modelle trainieren. Das ist ja auch so vielleicht zum Hintergrundwissen. Das, was wir nutzen und was ich heute vielleicht bei ChatGPT eingebe, ist ein langer Trainingsprozess, der extrem teuer für diese Tech-Unternehmen ist, der auch Energie zieht, wie Sie gerade gesagt haben. Und dann wird das auch irgendwann eingestellt, das Trainieren. Deswegen, wenn ich heute ChatGPT frage, was ist dein Wissensstand, antwortet er mir, du Sommer 2024, da höre ich irgendwann auf mit meinem Basic-Wissen. Also bei ihm ist auch ganz oft der Präsident Biden eben noch im Amt. Und dann muss man ihn nochmal anders fragen, kannst du nochmal aktueller schauen. Also das ist nochmal dieser Hintergrund, was Sie meinen, mit dass Modelle angelernt werden und Trainings bekommen. Helmut Pretter aus Hamburg, jetzt muss ich Sie dazu holen, weil Sie uns die ganze Zeit schon zugehört haben. Schönen guten Abend, Herr Preller.
Ja, schönen guten Abend.
Jetzt sind Sie niemand, der Angst hat anscheinend. Mir wird mitgeteilt, Sie haben Ihre Aktien, das Portfolio mit KI erstellt. Wie lief das?
Also ich habe das Portfolio nicht am Anfang mit KI erstellt, sondern ich habe es, können Sie mich hören?
Perfekt.
Okay. Also ich habe das nicht am Anfang direkt erstellt, sondern da bin ich sozusagen nach dieser Champion-Strategie erstmal vorgegangen und habe aber jetzt anlässlich dieser amerikanischen Wahnsinnssituation auf dem Aktienmarkt dann mit ChatGPT 4.0 das Portfolio ganz intensiv sozusagen durchgefrostet, Möglichkeiten, Alternativen und so weiter durchgegangen, also dialogisch sozusagen. Und bin jetzt so ungefähr auf dem Stand, dass es einigermaßen besser stabilisiert ist sozusagen und weniger anfällig gegen solche Kursschwankungen, die wir jetzt gerade erlebt haben.
Ja, haben Sie eine solide Verteidigungsstrategie aufbauen können dadurch?
Ja, also der Prozess selber ist der, dass eben die KI einem das nicht einfach so liefert, sondern dass man in den Dialog gehen muss, um sich so allmählich im Feedback und in Frage-Antworten und so weiter dahin zu entwickeln, dass die KI weiß, was man will. Dann kann man, wenn man es prüft, sieht man, dass sie bestimmte Begrenzungen hat. Da sind wir dann auch bis dahin gekommen. Die nennt man Safety und Efficiency Layer, die also die eigentliche Antwortleistung sozusagen systemisch begrenzt. Die aber, und in dem Dialog bin ich dann so weit gekommen, dass ich von der KI die Information bekommen habe, welche Anweisungen ich geben muss, damit sie diese Layer überwinden kann und tiefer und mehr Energie verbrauchen kann und mehr Ressourcen verbrauchen kann.
Hey, sie cracken das ja ganz. Also voller Faszination hören jetzt ganz viele zu und sagen, was alles möglich ist. Das heißt, die sind da wirklich in den Dialog gegangen, sind auch weitergekommen. Aber sie haben einen kleinen Sohn und haben dann durchaus auch die Frage, ja, was wird das nochmal? Oder also was beschäftigt Sie da?
Sohn hat einen kleinen Sohn, also ich habe einen kleinen Enkel.
Okay, sogar schon eine Generation weiter. Ja, was für eine Zukunft wird der erleben? Was glauben Sie?
Ja, also wir haben das diskutieren das permanent sehr intensiv, weil mein Sohn ist auch in der Kreativbranche, in der ich auch mal unterwegs gewesen bin. Die Frage ist, inwieweit überhaupt unsere Kinder, also die jetzt so 3-4 Jahre sind, später überhaupt erkennen können, welche Informationen sie bekommen und wie die generiert worden sind. Das ist ja selbst, denke ich mal, bei den öffentlich-rechtlichen und anderen Medien, bekommt man ja zum Beispiel, wenn man ZDF nimmt oder so und dann in die ins Heute reingeht, sind da ellenlange Artikel immer hinterlegt, wo ich nicht glaube, dass sie die ganze Zeit an diesen Artikeln rumschreiben, sondern natürlich da entsprechend auch KI mit benutzen, es aber nicht kennzeichnen.
Ja, das wäre schwierig in der Tat. Also ich kann es Ihnen von hier sagen, quasi im Gang nebenan bei NDR.de sitzen schon Leute, die da lange sich Zeit nehmen für lange Artikel. Aber das ist natürlich in der Tat richtig. Da sind wir wieder bei diesem Anfangspunkt, den wir gestellt haben. Wann wird es gekennzeichnet? Und ich muss ja wissen, was ist echt und was ist nicht echt, aber ist vielleicht für Ihren Enkelsohn alles echt? Da wird es natürlich jetzt auch schon dann grob philosophisch. Herr Kersting, würden Sie überhaupt zwischen echt und unecht entscheiden oder wie ist Ihre Trennlinie da für die Zukunft?
Also erstmal finde ich die Kennzeichnung völlig normal. Manchmal nennt man das Red Flag, weil man das früher, als man das Auto in England kennengelernt hat, auch eingeführt hat. Da sind die zwar noch sehr, sehr langsam gefahren mit Wasserdampf, aber weil man so viel Angst davor hatte, hatte man das Gesetz eingeführt, dass jemand mit einer roten Flagge vor dem Auto herlaufen muss, damit man sich des Autos gewahr macht. Also ich finde das erstmal völlig vernünftig. Ich glaube nur, auch jetzt fragen wir uns mittlerweile das nicht mehr. Es war auch am Anfang so, dass gesagt wurde, New York würde unter dem Pferdeäpfel ertrinken. Heute würde man darüber lachen. Also ich glaube, man wird eine andere Wahrnehmung nehmen. Ich glaube allerdings, was wichtig ist, ist die Hoheit für vertrauenswürdige Informationen. Also ein Prädikatslabel wieder. Und ich glaube, das können Öffentlich-Rechtliche, das können andere Firmen machen, aber das muss man sich wieder verdienen. Und das kommen wir dann wieder auf die Schule zurück, weil ich glaube, wir müssen das im Kreislauf sehen. Wir müssen dazu ermuntern, ausbilden, die Fähigkeiten überhaupt erstmal vermitteln. Aber man muss einfach den Umgang lernen. Und wir hatten einen Zuhörer, der davon gesprochen hatte, wir haben alle so ein bisschen Angst, da ist was Mystisches. Ja, aber wahrscheinlich, weil wir nicht aufgeklärt haben. Und früher hatte man auch mehr Götter, weil man noch mehr weniger wusste über die Welt. Ich glaube, Aufklärung an der Schule ist ganz wichtig, damit die Diskussion auch nicht elitär bleibt und wir alle Chancen, also Pros und Contra abwägen können.
Man muss aber auch sagen, normal. Wir haben ja in unseren eigenen Lebzeiten, wir sind unterschiedliche Jahrgänge hier alle, aber wir haben ja da schon extrem viel an Entwicklung mitgemacht. Also dann ist irgendwann der Computer eingezogen, dann kam das Internet, dann gab es die Smartphones, die wurden dann offen gemacht für die Apps haben irgendwie alles übernommen und jetzt kommt eben nochmal so dieser weitere Schritt. Also wenn wir da noch nicht alle auf Level sind, habe ich da vollstes Verständnis. Deswegen, wo passiert KI bei Ihnen im Alltag? 08000 44 1777. Rufen Sie gerne an. Hier ist Mitreden, Deutschland diskutiert. Ein weites Feld machen wir heute auf, die künstliche Intelligenz, die da ist und wir aber gleichzeitig wissen wollen, was kann die schon, wo muss die Grenzen bekommen? Und dazu ruft Marc König aus Schwerin an in Mecklenburg-Vorpommern. Guten Abend.
Einen schönen guten Abend.
Was ist denn die größte Schwachstelle bei der KI für Sie?
Die größte Schwachstelle ist eigentlich gar nicht mehr in der Technik zu suchen, sondern in uns, also im Menschen. Und das heißt, wenn wir mal überlegen, dass die Intelligenz einer Spezies, die es über Tausende von Jahren nicht geschafft hat, Kriege sein zu lassen, dann ist ja die große Frage, finde den Fehler. Also letzten Endes haben wir Menschen eben mehrere Schwachstellen und die eine Schwachstelle ist, dass wir eine negative Intention entwickeln können. Also das heißt, wir können auch das sinnvollste Tool eben negativ nutzen. Und das zweite ist, dass wir teilweise auf bestimmte Technologien gar nicht vorbereitet sind, dass wir gar nicht reif genug sind, sie zu nutzen. Also jetzt mal einfachstes Beispiel ist Social Media, ja, was Menschen damit machen können in Richtung Mobbing und andere Menschen in den Wahnsinn treiben oder psychisch zu verletzen, ist ja nun doch ziemlich deutlich. Und deswegen, ehrlich gesagt, die Maschine selber macht selten einen Fehler und sie hat auch keine negative Intention. Aber das, was wir dort reinprogrammieren, das ist schwierig. Und wir bringen den Maschinen inzwischen bei, dass sie auch selber den Code generieren können. Und zwar in relativ hoher Qualität und das auch noch in sehr, sehr kurzer Zeit.
Und dann sind wir schnell bei Terminator 2 und Skynet. In meiner Welt zumindest, ich hoffe nicht. Herr König, ich danke erstmal. Aus Schwerin hat Herr König angerufen unter der 08000 44 1777, macht bei der ganzen künstlichen Intelligenz die menschliche ein bisschen aus und sagt, die Schwachstelle sind eigentlich wir mit dem, was wir füttern. Frau Saizé, mit was füttern wir denn? Mit zukunftsbewussten Inhalten? Oder das ist ja eigentlich genau der Punkt. Das vorhandene Wissen der Menschheit steckt drin mit all den Vorurteilen. Mit all den Trampelfaden, die wir gegangen sind. Und da sagen Sie, das ist auch etwas, was KI mitunter ungerecht macht.
Daten sind ein Spiegel unserer Gesellschaft und künstliche Intelligenz kann die skalieren. Und das macht KI auch so gefährlich. Und wir müssen eigentlich bei uns selbst anfangen. Denn Technologie wird von uns Menschen geschaffen, weswegen Technologie auch niemals neutral oder rational sein kann. Das war immer das ganz große Versprechen, aber wir merken, dass selbst Technologie in der Lage ist, Stereotypen, Vorurteile und Voreingenommenheiten zu reproduzieren. So sehen wir auch in der Tech-Branche, dass es Gesichtserkennungssoftware von IBM oder Amazon gibt, die nicht in der Lage ist, ethnische Minderheiten korrekt zu identifizieren. KI-assistierte Recruiting-Software, die männliche Bewerber gegenüber Frauen bevorzugt, weil es einfach so gelernt hat, weil Männer sich öfter in der Vergangenheit beworben haben. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir da intervenieren müssen. Bloß ist es so, dass das Profitinteresse im Vordergrund steht, vor allem bei den Tech-Konzernen. Die Tech-Konzerne sind die Machtmonopole des 21. Jahrhunderts, genauso wie die Eisenbahngesellschaften oder Ölkonzerne im 19. oder 20. Jahrhundert. Und wir müssen diese auch zur Verantwortung ziehen, weil es letztendlich um unser Leben geht. Wenn ich in Berlin-Schöneberg mich in eine Kneipe setze, die nur 10 Gäste am Tag bedient, hat die mehr rechtliche und regulatorische Auflagen im Vergleich zu einem Online-Dating-App-Anbieter, der Millionen von Nutzern weltweit bedient. Und deswegen ist auch mein Appell mit Fairtech, dass wir auch neue Metriken für Erfolg setzen, wo es nicht unbedingt um die Kostenminimierung oder Profitmaximierung geht, sondern wie viele Menschenleben habe ich mit künstlicher Intelligenz verbessert oder sogar gerettet und wie habe ich sichergestellt, dass jeder diese Technologien nachvollziehen kann und die Vertrauenswürdigkeit gestärkt.
Sagt Mina Saizeh. Sie ist KI-Expertin. Max von Malotki ist unser Gast und Christian Kersting. Er ist Professor für künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen. Unsere Gruppe trifft sich gleich noch mal wieder nach den Nachrichten für eine halbe Stunde. Max von Malotki hat jetzt die Aufgabe, eine Ja-Nein-Antwort zu geben, weil Salty Dragger fragt uns auf dem YouTube-Kanal der Tagesschau. Kann Deutschland denn noch zu KI-Pionieren gehören oder ist es zu spät? Du hast zwei Optionen.
Ist zu spät, jetzt kommen die Nachrichten.
Dann machen wir das gleich. Und wenn Sie mitreden wollen, 08000441777, rufen Sie uns gerne an. Wir sprechen über künstliche Intelligenz und erzählen Sie doch auch sehr gerne, wie die Ihnen im Alltag schon begegnet und wo Sie sie einsetzen. Ganze Portfolios im Börsenbereich werden hier schon erstellt, hat zum Beispiel ein Hörer erzählt, der Herr Preller eben. 08000441777 und nach diesen nächsten Nachrichten um halb hören wir uns wieder.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 21.30 Uhr mit Josefine Grützmacher. Guten Abend. Im Prozess um den Angriff auf einen jüdischen Studenten in Berlin ist der Angeklagte zu 3 Jahren Haft verurteilt worden. Das Amtsgericht Tiergarten hat den Kommilitonen des Opfers der gefährlichen Körperverletzung schuldig gesprochen. In der Urteilsbegründung ist von einem antisemitischen Motiv die Rede. Der Angeklagte hat die Tat vor Gericht zugegeben, den Vorwurf des Antisemitismus aber bestritten. In Berlin sollen Waffen und Messer im gesamten öffentlichen Nahverkehr verboten werden. Das hat die Senatsinnenverwaltung dem RBB mitgeteilt. Juliana Koch, RBB 24.
Das Messer- und Waffenverbot soll in Bahnhöfen, Bahnen, Bussen und Fähren gelten. Das haben die Innen- und Verkehrsverwaltung mit der Berliner Polizei, der BVG und der Deutschen Bahn bei einem Treffen verabredet. Ab wann genau das Verbot in Bussen und Bahnen gelten wird, ist noch unklar. Von der Senatsverwaltung hieß es nur, dass das Verbot zeitnah umgesetzt werden soll. Innensenatorin Spranger hatte Druck gemacht, nachdem am Samstag am U-Bahnhof Sophie-Charlotte-Platz ein Mann einen anderen mit einem Messer tödlich verletzt hatte.
US-Präsident Trump strebt im Zollstreit mit der EU eine Einigung an. Er sei davon überzeugt, dass es zu 100% eine Lösung geben werde, sagte Trump bei einem Treffen mit Italiens Regierungschefin Meloni im Weißen Haus. Nach Turbulenzen an den Aktien- und Finanzmärkten hatte Trump einen Teil seines Zollpakets für vorerst 90 Tage ausgesetzt. Eine Seilbahn mit Touristen ist südlich von Neapel bei einem Unwetter in die Tiefe gestürzt. Mindestens 4 Menschen kamen dabei ums Leben. Eine Person sei verletzt worden. Das Unglück ereignete sich am Berg Monte Faito. Zahlreiche Rettungskräfte seien im Einsatz, hieß es. Die Eisbären Berlin spielen derzeit gegen die Kölner Haie. Es ist das erste Spiel der Finalserie um die deutsche Eishockeymeisterschaft. Aus der Arena am Ostbahnhof, Carsten Steinmetz.
5 Minuten noch zu spielen in der Arena am Ostbahnhof. Die Partie scheint im Moment entschieden. Die Eisbären Berlin führen mit 4:1. 2 Treffer haben sie hinbekommen im Schlussabschnitt. Den ersten durch Kai Wissmann, den Verteidiger, den Kapitän, bei 5:3 Überzahl. Also das haben sie gut genutzt, dass 2 Kölner Spieler wegen Fouls auf die Strafbank mussten. Kirk erhöhte dann auf 4:1. Und das ist jetzt die Führung. 4:1 im Schlussabschnitt für die Eisbären Berlin.
Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. In der Nacht im Osten gering bewölkt bis klar, sonst wolkig, aber meist trocken. Bei Tiefstemperaturen zwischen 15 und 9 Grad bleibt es trocken. Aktuell in Berlin-Wannsee 17 Grad, in Guben werden 26 Grad gemessen. Morgen erst sonnig, ab dem Mittag dann einzelne Schauer und Gewitter bei maximal 12 bis 20 Grad. Die Zeit 21.33 Uhr.
Mitreden. Deutschland diskutiert.
Willkommen zurück an diesem Donnerstagabend auf den ARD-Infowellen. Ich bin Nina Zimmermann. Schön, dass wir dabei sind. Ist es auch die echte, weil vor einer Stunde oder mittlerweile schon anderthalb Stunden fast her, habe ich Ihnen mal gezeigt, wie eine künstliche Intelligenz eine Moderatorin mittlerweile spricht. Und das hat hier in der Runde auch alle erstmal dazu gebracht zu sagen, ja, die Entwicklung ist weit. Und genau um diese Entwicklung geht es heute Abend. KI. Was tut sich da gerade, vor allem in den letzten Monaten und Wochen? Und was heißt das für uns? Also wie gewappnet müssen wir sein? Auf was müssen wir uns einstellen? Oder Das war auch schon ein Thema, wie viel Freude müssen wir an dieser Entwicklung vielleicht auch einfach mal mitnehmen. 08000441777 ist die Telefonnummer zu uns ins Studio. Oder Sie können natürlich auch zuschauen, denn wir laufen auch als Talkshow zum Anschauen auf und dem YouTube-Kanal der Tagesschau. Die haben eine Live-Sektion und genau da ist gerade Mitreden. Sie werden dann gleich noch hören Professor Christian Kersting, einer der führenden KI-Forscher Deutschlands, und Mina Saizeh. Sie ist Gründerin und Autorin. Als KI-Expertin setzt sie sich für eine faire und gerechte Technologie ein. Und Max von Malotki, Journalist, Moderator und Podcaster. Und er bringt die aktuelle Entwicklung aus der KI-Welt in dem neuen Podcast Die Entdeckung des 21. Jahrhunderts dazu. Das Wichtigste ist aber im Grunde immer die Telefonnummer, die 08000441777, und Rietje Münzert aus Preetz hat die gewählt, aus Schleswig-Holstein. Guten Abend, Frau Münzert.
Schönen guten Abend.
Und Sie machen jetzt ein ganz spannendes Feld auf, nämlich wo vielleicht auch künstliche Intelligenz ganz dringend helfen muss. Wo sehen Sie da gerade den größten Handlungsbedarf oder die größte Möglichkeit?
Na, also mir fehlte in Ihrer Diskussion dieser Aspekt, dass jetzt aktuell tatsächlich schon Arbeitskräfte auch wegfallen dadurch und dass es nicht nur auf einfache Arbeiten beschränkt ist, sondern eben auch die Diagnose von MRT-Daten, dass die von künstlicher Intelligenz eben auch ausgewertet werden können und die Ergebnisse sollen treffsicherer sein als die von Ärzten. Und der Aspekt dabei, dass es eben um Arbeitskräfte geht und Arbeitskräfteeinsparung auch in Rechtsanwaltsbüros, dass Briefe analysiert werden und dann automatisiert erstellt werden. Das sind so Aspekte einfach nur, die mir fehlten. Ich war auf der Autofahrt und habe reingehört in die Sendung und wunderte mich, es ist ja kein Hexenwerk, das noch irgendwo in der Zukunft ist, sondern tatsächlich schon angekommen.
KI und Arbeit hatte ich mir auch noch auf meinen To-Do-Zettel draufgeschrieben, Frau Münzer, dann ziehen wir das jetzt auch vor. Das ist ja auch, was man oft hört, KI nimmt die Jobs weg, sie wird neue Berufe schaffen, hört man auch. Dazu habe ich auch eine Mail von Josephine Janik aus Hamburg. Und da heißt es, sobald KI als wichtiger und nützlicher angesehen wird als die Humanressource, läuft etwas gewaltig schief. KI darf niemals über Lebewesen stehen in jeglicher Hinsicht. Das Unternehmen KI so vorantreiben zeigt, dass es nur um Optimierung, schöneres Wort für Stellenabbau und Druck auf Arbeitnehmer geht. Also ein bisschen, wo Frau Münzert auch gerade schon hinzielte. Und dann geht es weiter in der E-Mail. Die Politik muss den Einsatz von KI deutlich einschränken, zum Beispiel um Arbeitsplatzabbau zugunsten einer Optimierung in Anführungszeichen zu vermeiden. Christian Kersting ist bei uns, lehrt an der TU Darmstadt über künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen. Wahrscheinlich für Sie auch keine Schwarz-Weiß-Ja-Nein-Antwort, aber es ist ja eben beides. Es werden dadurch durchaus Jobs unter Druck geraten, vielleicht auch prekäre Jobs, die es vorher schon waren. Und gleichzeitig entstehen aber neue. Wo sehen Sie da so unseren Kompass in der Zukunft?
Ja, also erstmal müssen wir uns ehrlich machen, ja, Jobs werden verloren gehen. Ganz klar. Ich glaube nur nicht, dass das KI-spezifisch ist. Das war schon immer so. Also wir haben eben vorhin schon von einer Kutsche gesprochen. Es gibt nicht mehr so viele Kutscher. Vielleicht in der Lüneburger Heide gibt es noch einige viele. In anderen Bereichen aber nicht mehr so viele. So, das soll sich jetzt aber nicht zynisch anhören. Weit, weit weg von. Denn ich glaube, es gibt einfach eine Verantwortung, die wir als Gesellschaft tragen. Und da ist die Politik, aber eben auch wir als mündige Bürger gefragt, diese Diskussion genau zu führen. Und deswegen müssen wir eben nochmal erstmal jedem erklären können, was KI ist. Denn nur dann können wir solche wichtigen Entscheidungen treffen. Ja, KI sollte sicherlich nicht über den Menschen gestellt werden, sondern es sollte eine menschenzentrierte KI sein, auch ganz klar. Aber ich möchte in der ganzen Diskussion immer, vielleicht kann man das unter Dual Use bisschen zusammenfassen, mal ein bisschen den Blick dafür schärfen, dass es die andere Sicht geben kann. Also meine Frau ist Medizinerin. Ich glaube, sie klagt sehr darüber, dass sie nicht mehr genügend Zeit für Patienten hat. Wollen wir das dann akzeptieren? Vielleicht können wir mit KI schaffen, dass sie doch mehr Zeit hat, sich um den Patienten zu kümmern. Dann ist das ganz faszinierend. Eine Zeit lang wurde gesagt, die Jobs sind gefährdet von Sie sagten prekäre Jobs. Mhm. Mittlerweile sind, glaube ich, viele der Meinung, dass gerade die Jobs gefährdet sind wie Juristinnen, Juristen, Professoren, Professorinnen, da die alle so Wissensjobs sind. Kreativjobs, ja, vielleicht die nicht ganz so gut sind, aber ich glaube, Nobelpreisträger werden immer noch gefragt sein. Gut, das war jetzt ein bisschen zynisch, aber um den Punkt zu machen, also ich glaube, hohe Qualität wird sich immer durchsetzen. Und ich glaube, dass eben oft statt handmade, human made sich durchsetzen wird. Mhm. Aber die Diskussion muss geführt werden und dafür brauchen wir eine Aufklärung. Aktuell ist es eine völlig elitäre Diskussion, aber es wird passieren, weil das gehört zu Fortschritt. Das ist auch bisher immer passiert. Wenn wir das nicht machen wollen, laufen wir in andere Probleme, die vielleicht größer sind, weil ich zum Beispiel nicht weiß, wie wir mit dem demografischen Wandel sonst umgehen wollen, wo wir noch Zeit für Patienten, weil eben auch über Medizin gesprochen worden ist, uns hernehmen wollen. Da müssen wir ran. Wir schließen gerade große Kliniken. Sollen wir jetzt also immer eine Stunde erst fahren und dann haben wir keine Zeit? Können wir plötzlich Telemedizin mit dem System unterstützen? Mhm. Ich glaube, diese Diskussion ist nie schwarz und weiß, aber sie muss geführt werden. Aber dabei eben das Positive auch nicht vergessen, genauso wie das Negative nicht vergessen werden sollte.
Ich würde diese Frage der KI und die Arbeit in die Runde geben. Dazu noch ein Posting vorlesen von Practice Education auf dem YouTube-Kanal der Tagesschau. Wollen wir KI in Zukunft mitgestalten, brauchen wir heute Grundlagen. Daten, KI, Kompetenzen, Ethik, offene Daten, Kooperation zwischen Schulen und Unis, Education, Tech, diverse inklusive Partizipation. Und Frau Seitzee hat jetzt auch gerade Herrn Kersting schon zugehört. Denken denn unsere Arbeitsverträge, Stand heute, diese Entwicklung überhaupt schon mit, die KI mit sich bringt?
Nein, tatsächlich müssen Arbeitsverträge nochmal neu geprüft werden. Wenn ich beispielsweise in einem Unternehmen tätig bin und nicht damals zugestimmt habe, dass meine persönlichen Informationen in KI-Anwendungen gespeichert und verwertet werden und daraus Neues entwickelt wird, dann muss dies tatsächlich geprüft werden, weswegen es dann Ergänzungen gibt oder aber neue Arbeitsverträge ausgestellt werden müssen, insbesondere in der Kreativ- und Kulturindustrie. Und die Fragen, die wir uns heute stellen, wie viel bin ich wert, wird es meinen Job noch in der Zukunft geben, das sind dieselben Fragen, die sich britische Fabrikarbeitende im Jahr 1764 gestellt haben, als die Spinning Jenny auf den Markt kam, die erste industrielle Spinnwebmaschine, und die Menschen auf die Straße gegangen sind und auch Sorgen und Ängste mit sich getragen haben. Mhm. Anfang der 90er Jahre hatten wir ähnliche Debatten, als Microsoft das Programm Excel auf den Markt rausgebracht hat. Da hieß es, wir brauchen keine Buchhaltung mehr. Und jetzt schreiben wir das Jahr 2025. Wir haben sowohl die Buchhalter als auch die Software Excel. Und deswegen sehe ich es auch weniger pessimistisch, auch wenn Arbeitsmarktforscher davon sprechen, dass es das sogenannte Substituierbarkeitspotenzial ist, also die Ersetzbarkeit des Menschen durch die Maschine. Ich glaube, dass wir Menschen nun besser werden müssen in dem, was wir machen und dass wir jetzt auch einen neuen Leistungsanspruch an uns entwickeln müssen, denn KI automatisiert intellektuelle Fließbandarbeit und keiner will mittelmäßige Texte schreiben, sondern Zeit für Recherche, Zeit für Gespräche mit Menschen und auch neue Errungenschaften im Job.
Die Frau Münzert hat uns ja gerade auf der Fahrt zugehört, ist vielleicht jetzt schon wieder weiter unterwegs, da, weil sie auch gerade die Juristin angesprochen hat. In Niedersachsen am Gericht, da hat man seit 2023 erste Tests, da hat man eine KI-gestürzte Richterassistenz beauftragt. Also man hat eine eigene KI in Auftrag gegeben, hat nicht ein großes Unternehmen aus den USA oder gar China genommen. Und da steht es dann auch dann auf der Seite des Landes. Ziel ist es, mit Hilfe modernster Technologie eine Lösung zu entwickeln, die es Richterinnen und Richtern ermöglicht, gleichgelagerte Verfahren, insbesondere Massenverfahren, effektiver abzuarbeiten. Das passiert im Landgericht Hildesheim und Landgericht Osnabrück zum Beispiel, weil wir haben ja alle diese Bilder vor Augen mit diesen rotpappigen Aktenbergen. Und genau da setzt das dann auch ein, was Frau Seitzee gerade auch als am Fließband generieren von eigentlich intellektuellen Aufgaben nochmal beschrieben hat. Max von Malotki hat eben ganz kurz hingehört, als es um Nobelpreisträger geht, die es immer geben wird. Aber du bist in einem kreativen Beruf, du bist Moderator, du bist Journalist. Macht dir das manchmal Angst, was sich da gerade tut? Oder denkst du, das öffnet auch neue Möglichkeiten, gerade im Journalismus? Mein Mikro ist nicht an.
Ich hatte vorhin
jetzt
mit meinem
da.
Getränk aufgestoßen und habe es leise gemacht.
Wir wissen es sehr zu schätzen.
Ja, das war extra für euch und für alle in Deutschland. Es ist so, ich habe immer Tools gerne ausprobiert. Das war auch schon in den 90er Jahren so, als es irgendwie die ersten PCs gab. Ich fand das total interessant. Am Anfang hat man auch immer gedacht, A, was soll das? B, wie zerstört das im Zweifelsfall unsere Kultur? Das hat es immer gegeben. Da haben wir auch gerade schon drüber diskutiert. Was ich spannend fand, es gab eine Äußerung von einem Hörer vorhin, der hat gesagt, hier die Geschichte mit dem Geld. Ne? Ich lege mein Geld an damit.
Herr Preller hat das gemacht, genau.
Herr Preller. Und der Herr Preller hat gesagt, ich mache das. Und der wirkte aber auch selbst sehr kundig. Und das, was ich festgestellt habe, ist, ja, KI kann eine ganze Menge, aber je kundiger ich selber bin, desto mehr kann ich da wiederum auch mit anfangen. Ne? Also wenn ich irgendwie mir was recherchiere zum Beispiel, und ich kenne auch viele Kollegen, Kollegen, von denen ich gar nicht gedacht hätte bei uns im Umfeld, die sagen zu mir, Perplexity nutze ich 13 Mal am Tag. So, ne? Es ist auch ein Modell, was so Deep Research Sachen anbietet. Und die wollen einfach was wissen, was zusammengefasst haben. Die kennen sich da grundsätzlich aus. Die brauchen das nur noch mal kompakt. Du siehst sofort, wenn da irgendwas Quatsch ist, ne? KI liegt nicht immer richtig. Da kann auch ein Fehler drin sein. Aber wenn du dich grundsätzlich in den Feldern auskennst, dann bringt dich das schon sehr, sehr weit. Und das vielleicht noch dazu, weil wir da gerade, wie Frau Saizé hatte das erwähnt, drüber gesprochen haben. Ich glaube, dass Übersetzungsleistung eine ganz tolle Sache ist. Also, dass mir geholfen werden kann, Sprache zu verstehen. Ich habe einen Bekannten, der arbeitet in der Versicherungsbranche. Natürlich kommen gerade alle zu mir und sagen dann immer so, hey, man kann ich mit dir mal über KI reden? Und der sagte, was er sieht, was man damit machen kann, das Potenzial, wenn man mit Leuten redet und man hat die Sachen, über die die reden, schon auf dem Monitor stehen, bevor die überhaupt fertig geredet haben. Du musst nicht suchen, die müssen nicht warten. Andersrum, eine KI, die mein Deutsch in Amtsdeutsch übersetzt, damit der Typ beim Amt nicht sagt, das ist falsch, dann müssten Sie sich was anderes raussuchen, das ist ein anderes Formular. Das ist so hilfreich. Ne? Und wir reden von Übersetzungsleistungen, für die es noch gar keine Wörterbücher gibt, die da erbracht werden zwischen Kulturen, zum Beispiel Amtskultur und dem Normalmenschen und so weiter.
Ja, das ist sehr hilfreich. Das gefällt vielen, vielleicht nicht denen, die Übersetzen als Hauptberuf haben, aber in der Tat eine Möglichkeit, bevor wir gleich noch einen Hörer aus Frankfurt-Oder rannehmen. Max, ganz kurz, ich habe aber manchmal das Gefühl, dass wenn KI Arbeitsprozesse so schneller machen kann, kompakter, kann ganze Texte von Sprache in Text umwandeln, da hat man früher als Reporterin ewig lang gearbeitet, hat transkribiert, hat O-Töne und dadurch geht das schnell? Ich habe aber mehr Zeit. Jetzt sagt der Chef aber nicht, ja gut, dann kannst du dich hinsetzen, sondern er sagt, du kannst auch den Online-Artikel gleichzeitig schreiben und wenn du vielleicht noch den Videoschnitt für den Beitrag machst. Weißt du, was ich meine? Am Ende wird es für mich ja nicht entspannter, sondern für den Arbeitgeber produktiver.
Ja, ich weiß es nicht, wohin es gehen wird. Arbeitsverdichtung ist ja das Stichwort, ne? Also, dass du auf einmal in der gleichen Zeit mehr machen musst. Der Traum ist natürlich immer, dass du nur noch 2 statt 5 Tage arbeitest und dann sitzt du mit der Pina Colada irgendwo am Strand. Das wird dann immer so die Traumvorstellung sein. Glaube auch nicht, dass das passiert. Ich glaube, das wird so ein Mittelding sein. Aber klar ist, das wird unsere Arbeit verändern und es wird immer wieder erwähnt, dass eben auch gerade die Wissensberufe davon betroffen sind. Aber, was auch Frau Saizé gesagt hat, den mittelmäßigen Kram runterschreiben. Willst du das wirklich? Willst du die Zusammenfassung wirklich selber von Hand schreiben? Willst du zu dem Podcast die Shownotes für die sowieso nur noch eine Maschine liest, irgendeine Suchmaschine, selber nochmal runterschreiben, eine halbe Stunde lang? Ist das wirklich notwendig? Mhm. Oder konzentrierst du dich lieber auf eine extra Folge oder noch ein Interview oder noch eine schöne Recherche?
Ja. Jetzt hat Max von Malotki gerade gesagt, aber manchmal wird da auch Quatsch erzählt, wenn eine KI was ausspuckt. Und das ist, glaube ich, das perfekte Stichwort für unseren nächsten Anrufer. Und zwar unter der 08000-44177 hat Herr Dennis Germann aus Frankfurt an der Oder, also aus Brandenburg, den Weg ins Studio gefunden. Guten Abend, Herr Germann.
Ja, guten Abend, Frau Zimmermann. Grüß Sie. Hallo.
Wie tief sind Sie in die KI-Welt eingestiegen?
Ja, also gar nicht so tief. Ich hatte das Glück, letztes Jahr eine Ringvorlesung an der Uni Hamburg kurz mitzuverfolgen. Und da in dem Zuge habe ich mich auch ein bisschen mit KI auseinandergesetzt. Und interessant fand ich, weil das auf der Homepage von Wolfram Alpha direkt als Dokumentation einsehbar ist, die haben beschrieben, dass ChatGPT, ich weiß aber nicht, zu welchem Zeitpunkt das entstanden ist, muss ich dazu sagen, aber dass ChatGPT eigentlich keine vernünftigen Antworten geben konnte. Und dann sind die von Wolfram Alpha auf die Firma zugegangen und gesagt, hier, wir machen mit euch eine Schnittstelle, ein Add-on. Und es ist nicht so, dass Wolfram Alpha besser wurde, in Anführungszeichen, sondern dass durch das Add-on konnte ChatGPT auf die Daten von Wolfram Alpha zurückgreifen und dadurch konnten überhaupt erst vernünftige Ergebnisse erzielt werden mit der KI. Und das war für die beide Entwickler oder für beide Firmen ganz wichtig. Und das hat mir persönlich geholfen, um das Problem mit KI eigentlich zu verstehen, weil, und das schreibt auch Oracle auf der Homepage, die sagen, eine KI ohne die besten Daten hilft ihnen nicht weiter. Sie brauchen die besten Daten, ganz einfach.
Die besten Daten, die auch nicht permanent veralten, wenn wir unsere Welt sich ja auch schnell weiterdreht. Das ist vielleicht eine Frage, die ich auch nochmal an Max von Malotki weitergeben möchte. Manchmal hat man das Gefühl, vielleicht hat der Germann das ja auch schon erlebt, der halluziniert da gerade. Ich habe ihn irgendwann, ich unterhalte mich anscheinend auch viel mit ihm, und ihm oder ihr, weiß ich immer noch nicht, haben wir über Fußball gesprochen und dann hat er gesagt, ja, Bayern München holt die 4 Punkte. Und ich so, Alter, naja, diese 4 sind's nicht. Und er hat dann gesagt, ja, stimmt, das sind ja 3. Und woher kommen diese Halluzinationen?
Also letztlich habe ich manchmal das Gefühl, es ist uns Menschen gar nicht so unähnlich. Ne? Also wenn wir zum Beispiel von vergangenen Ereignissen reden und wir erzählen vom Urlaub und das ist ein paar Jahre her, dann sind da Informationen in der Nähe voneinander abgelegt und dann sage ich so, weißt du noch, als du damals auf das Sprungbrett gegangen bist und dann so ausgerutscht bist und dann bist du da so reingeklatscht. Nee, das war ich nicht, das war die Heike. Ach, stimmt. Und man verbindet so Dinge. Und ganz ähnliche Halluzinationen passieren da auch, weil man in dieser Blackbox auch gar nicht weiß, wie diese Informationen angeordnet sind. Was die aber alle natürlich gerade probieren, ist, dass sie das eingrenzen. Es ist die Aussage, die ich auch schon ein paar Mal gehört habe, die, dass die wahrscheinlich am meisten Geld damit verdienen werden, die es irgendwann schaffen werden, diese Halluzinationen zu beseitigen, dass die gar nicht mehr auftreten. Aber es gibt jetzt schon Minimalisierungsstrategien, dass man sozusagen auch danach nochmal eine Suche anschmeißen kann. Also die KI kann im Internet suchen, das ist jetzt relativ normal geworden. Oder sie kann Deep Search betreiben, sich selber nochmal alternative Fragen stellen und so ein bisschen agentisch vorgehen. Das alles gibt quasi die Möglichkeit, dass man sich nicht auf diesen Datensatz konzentriert, der dann irgendwann mal festgelegt worden ist. Ja? Und das ist auf jeden Fall hilfreich. Man sollte es aber trotzdem immer, weil wir auch über Geld geredet haben vorhin und Geld anlegen, immer kontrollieren, ob das nicht Sachen sind, die auf, ich sag mal, Börsendaten von vor einem halben Jahr basieren zum Beispiel.
Schluck. eine gute Warnung an dieser Stelle noch. Wir sprechen über künstliche Intelligenz, was sie schon kann und auf was wir uns einstellen müssen. Und ich nehme auch den Gedanken von unserem Gast, Herrn Kersting, mit, an was wir auch Freude haben müssen, weil das einfach jetzt ein Teil unserer Zukunft ist. Wir sprechen darüber gerne auch mit Ihnen unter der 08000 44 17 77 und wir gehen von Frankfurt oder in Brandenburg nochmal nach Brandenburg, nach Dalgo Döberitz zu Herrn Koch. Guten Abend.
Ja, schönen guten Abend.
Sind Sie ein Techie und beschäftigen sich ganz sehr oder haben Sie heute viele der Worte Prompt zum Beispiel zum ersten Mal gehört?
Nein, also ich bin ja mit der Computerei groß geworden. habe also großes Interesse an all den Entwicklungen, die sich abspielen. Und in den letzten Jahren ist ja nun das Thema KI aufgekommen und mich interessiert sehr, wie diese Entwicklung jetzt voranschreitet. Mhm. Ja, und natürlich habe ich mich, wie viele andere auch, versucht, so gut wie es geht zu erkundigen. Bin damals mit diesen Transhumanisten auch in Berührung gekommen, habe von Herrn Kurz 2 Bücher gelesen und von vielen anderen habe die Videos gesehen, wie die Herren dort von der Zukunft sprechen, aus ihrer Sicht heraus, und habe dann eben beschlossen, mich selbst sachkundig zu machen und mich mit dem Phänomen einzulassen. Und das hat für mich jetzt eine richtige große Faszination gewonnen.
Also Sie sind noch kein Cyberborg wahrscheinlich geworden, aber was heißt das im Alltag? Wann greifen Sie auf was zurück?
Nun, ich sitze hier am Computer und wähle mich bei OpenAI ein und dann gehe ich zu ChatGPT und habe da einen Account und dann fange ich an, mit der KI eine Konversation durchzuführen.
Ist die auch manchmal privat? Weil das geht nämlich, kann ich Ihnen ja auch, das ist jetzt gar nicht doof gefragt, das geht ja recht schnell, dass das privat teilweise wird und man auch beplaudert. Man kommt ins Plaudern, über Hundefutter zum Beispiel.
Es ist so faszinierend geworden, dass ich die KI schon manches Mal gebeten habe, jetzt mal, ich muss mich mal verabschieden, das muss ich jetzt erstmal alles verdauen.
Ich muss arbeiten.
Es ist so unfassbar, ich sage das Wort ruhig, schön, wie man das gestalten kann, dass es dem gleicht, was man mit einem guten Freund oder mit einer guten Freundin in einer wunderbaren, schönen Situation so austauschen kann.
Wow. Da setzt Herr Koch die Latte erst schon mal ganz hoch, aber Max von Malotki begleitet uns heute. Dieses Interagieren, dieses menschlich werden, dieses berührt werden, diese Modelle werden ja auch darauf trainiert, nochmal Nachfragen zu stellen, ist so das ganz große Thema dieses Jahr, oder?
Total. Ich bin auch so ein bisschen so, dass ich dir das manchmal austreiben möchte, weil die KI ist ja immer sehr, sehr höflich. Die sagt dann auch immer zu mir, das ist ja die beste Frage, Maximilian, die je jemand gestellt hat. Dann sage ich immer, jetzt erzähl doch keinen Quatsch, das sagst du doch jedem. Nee. Und man kann die natürlich auch trainieren, kann dann sagen, lass das mal weg, gib mir mal die Information, ist schon okay, wenn wir relativ straight miteinander reden. Aber ich erwische mich selber dabei, und das geht anderen auch so, dass wenn diese Konversation gut läuft, ne, und die trainieren das natürlich, dass man da sehr viel Spaß dran haben kann und sich da eben auch durcharbeiten kann. Und ich mache das zum Beispiel manchmal so, ich lese ein Buch und dann ist das was Komplizierteres und dann lege ich mir die KI so daneben und dann kann ich immer wieder reinfragen und sagen immer, was weißt denn du dazu und was hat das denn damit zu tun? Gib mir mal ein Beispiel aus der Zeit, wo das geschrieben wurde, in dem und dem Jahrzehnt. Was gab es noch für Forschung dazu und so weiter und so fort. Und ich finde das ist extrem bereichernd und macht richtig Welten auf. Man muss immer wissen, dass das im Zweifelsfall auch Blödsinn sein kann. Aber je, ich sag mal, älter die Sachen sind, je älter der Datensatz ist, je mehr Dokumentation vorliegt, je mehr Bücher zu solchen Themen geschrieben worden sind, desto belastbarer ist das dann natürlich.
Weil wir über diese großen Modelle gesprochen haben und da fiel jetzt ganz oft ChatGPT, OpenAI, aber es gibt ja noch so ein paar andere. Gleichzeitig, Herr Kersten, gibt es ein paar andere, die da anscheinend bis jetzt irgendwie so nicht die große Rolle spielen, die aber bis jetzt unser Leben total geprägt haben. Apple mit den iPhones, WhatsApp, also alles, was Meta gehört, Amazon, Google, die pulvern Milliarden jetzt rein. Die wollen diesen Prozess ja mitgehen. Aber was, wenn die das nicht schaffen, kann es dann eigentlich so einen großen Plattschirt jetzt nochmal von der Bildfläche schmeißen, weil er eben diesen KI-Weg nicht zur rechten Zeit gegangen ist?
Ja, weil sie gehen alle den KI-Weg zur rechten Zeit, aber wer gewinnt, ist halt offen und die Investitionen sind groß und wenn die sich nicht auszahlen, dann kann auch eine große Firma wie meinetwegen Google in die Knie gezwungen werden oder Alphabet. Das ist das Spannende. Das ist, warum, glaube ich, Amerika gerade anfängt, so ein bisschen protektionistisch zu werden. Hardware, über die wir gesprochen haben, ist ein geopolitisches Druckmittel geworden. Wir sehen, wie Nvidia unter Druck gesetzt wird. Jetzt können wir aber vielleicht auch ein bisschen Hoffnung schöpfen, denn in den Niederlanden haben wir Firmen, die für die Chipproduktion extrem wichtig sind, international. Also ich glaube, Europa kann da schon ein bisschen mitspielen. Aber ja, das ist das, was gerade, und keiner weiß, wo die Reise hingeht, wer gewinnen wird. Aber das ist das Spannende. Alle investieren in der großen Hoffnung, wer zuerst. Und ich möchte so weit nicht gehen. Ich möchte den Menschen nicht abbilden. Ich glaube auch, dass wir Europäer eigentlich im Klonen gesagt haben, da wollen wir nicht hin. Aber ich glaube, in Amerika, wer den Menschen abbilden kann, hat die Zukunft gewonnen, weil sie haben die Arbeitskraft und die Militärkraft und sie haben jegliche Kraft. Das ist die große Hoffnung. Und ich glaube, viele sind all in gegangen. Ich hätte es nicht gemacht, aber ja, das musste ich auch nicht. Ich bin ja nur an der Universität.
OpenAI, Meta, Google, wir haben die großen Namen gehört. Frau Salisi, vielleicht können Sie uns in der Kürze sagen, was bedeutet denn das für die Machtverteilung in der digitalen Welt, wenn es jetzt gerade erstmal so die sind, die gerade anführen? Vielleicht kommt noch der ein oder andere nach, aber am Ende ist der Kuchen ja gerade gut aufgeteilt, oder?
Eigentlich nicht. Wir sehen, dass Amerika immer noch eine Hegemonialstellung hat in der Tech-Welt. Alle Zukunftstechnologien werden auf amerikanischen Public Cloud-Anbietern wie Amazon Web Services oder Microsoft Azure entwickelt. Und deswegen sind wir als Deutsche und auch Europäer abhängig, genauso wie wir früher von billigem russischem Gas abhängig waren. Und deswegen ist Souveränität auch so wichtig, was Professor Kersting angesprochen hat. wie können wir uns technologisch souverän aufstellen, sowohl mit unserer Hardware als auch der Software. Und es geht auch um die Verteidigungsfähigkeit.
Wir werden anschließen an dieses Thema, weil die Entwicklung nicht stoppen wird und die Themen noch ein weites Feld sind, das es zu beackern gilt. Ich hoffe, Sie sind heute gut mitgekommen, haben vielleicht was Neues mitgenommen. Wir haben über künstliche Intelligenz gesprochen, was sie kann und wo wir Grenzen ziehen müssen. Und da danke ich ganz herzlich erstmal an meine Gäste. Christian Kersting, KI-Forscher an der TU Darmstadt, einer der führenden Köpfe der deutschen KI-Forschung, heute oft sehr diplomatisch im Gespräch mit Politik und Parteien, dann vielleicht auch oft drängender. Mina Saizeh, Gründerin von Fairtech und Autorin, die sich für eine gerechte Digitalisierung einsetzt. Und Max Malotki, Journalist und Moderator des Podcasts, auch die Entdeckung des 21. Jahrhunderts mit Chris Guse. Und natürlich danke ich Ihnen fürs Mitreden, fürs Zuhören, fürs Kommentieren am Telefon, bei YouTube oder vielleicht einfach auch nur im eigenen Kopf. Merci ans Team hier im Studio fürs Hören und sichtbar machen. Und weil Ostern ist, sind wir erst am Donnerstag wieder mit Mitreden dabei. Dann übernehmen die Kollegen vom BR. Und bis dahin gilt es wie immer, seien Sie gut zu sich selbst und zueinander. Schöne Ostern.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 22 Uhr mit Steve Neuwirth. Guten Abend. Im Prozess um den Angriff auf einen jüdischen Studenten in Berlin ist der Angeklagte zu 3 Jahren Haft verurteilt worden. Das Amtsgericht Tiergarten hat den Kommilitonen des Opfers der gefährlichen Körperverletzung schuldig gesprochen. Markus Laton, RBB 24.
Der Beschuldigte hatte im Februar 2024 seinen damaligen Mitstudenten vor einer Berliner Bar ins Gesicht geschlagen und getreten. Das Opfer erlitt Frakturen im Gesicht und potenziell lebensgefährliche Verletzungen, die ihm bis heute zu schaffen machen. Der vorsitzende Richter begründete das Urteil zum einen mit der Brutalität der Attacke und zum anderen mit deren Motivation. Der Geschädigte sei Opfer einer Straftat geworden, weil er Jude sei und weil er sich gegen antisemitische Propaganda eingesetzt habe.
Die Senatsinnenverwaltung in Berlin will ein Messer- und Waffenverbot in allen öffentlichen Verkehrsmitteln der Hauptstadt erlassen. Das hat eine Sprecherin dem RBB bestätigt. Innensenatorin Spranger hat über ein solches Verbot heute bei einem Treffen mit Bahn, BVG, Polizei und Bundespolizei gesprochen. Ab wann dieses Verbot gelten wird, ist aber noch unklar. Russland hat wiederholt davor gewarnt, dass Deutschland Taurus-Marschflugkörper an die Ukraine liefert. Außenamtssprecherin Sacharowa sagte, jeder Angriff mit diesen Raketen auf russische Ziele werde als direkte Beteiligung Deutschlands an den Kampfhandlungen aufgefasst. Am Wochenende hatte der voraussichtlich neue Bundeskanzler Merz die Taurus-Lieferung an die Ukraine in Aussicht gestellt. Eine Seilbahn mit Touristen ist südlich von Neapel bei einem Unwetter in die Tiefe gestürzt. Mindestens 4 Menschen kamen dabei nach Behördenangaben ums Leben. Aus Rom, Ivo Marucek.
Italienische Medien berichten, das Seil der Gondelbahn sei mitten in einem Unwetter gerissen. Eine der beiden Kabinen stürzte ab. 3 Passagiere und der Gondelführer sind ums Leben gekommen. Ein weiterer Mitfahrer wurde schwer verletzt. Der Präsident der örtlichen Eisenbahngesellschaft, die auch die Seilbahn auf den Monte Faito betreibt, bestätigte, dass sich dort eine Tragödie ereignet habe.
Zum Sport. Die Eisbären Berlin sind mit einem Heimsieg in die Finalserie um die deutsche Eishockeymeisterschaft gestartet. Der Titelverteidiger hat am Abend gegen die Kölner Haie mit 5:1 gewonnen. Das 2. von maximal 7 Spielen gibt es bereits übermorgen in Köln. Das nächste Heimspiel der Eisbären ist dann am